Ja, einen schönen guten Morgen an diesem wunderschönen ersten Frühlingstag, aber auch der Palmsonntag, den wir ja heute feiern.
Das wird vielleicht einige wundern, ein Text aus dem Neuen Testament bei mir, aber zu eurer Beruhigung, wir werden auch nicht umhinkommen, auch in den Blick immer wieder in das Alte Testament hineinzuwerfen. Es ist einfach so, dass wir das Neue Testament nur dann wirklich verstehen, wenn wir es auf der Grundlage des Alten Testaments sehen. Den Text finden wir in Matthäus Evangelium im Kapitel 21 und ich lese daraus die ersten 14 Verse vor, der passende Text zum heutigen Palmsonntag. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Sogleich wird er sie euch losgeben. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und folgte, rief laut: Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist das? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle Verkäufer und Käufer im Tempel hinaus und stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und er ging, und es gingen Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Soweit diesen Text. Und Herr, wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und uns diesen Text aufschließt, dass wir ihn in rechter Weise verstehen. Salbe meine Lippen, salbe meine Worte, Herr, dass sie deine Botschaft verkünden. Amen. Das kleine Städtchen im Mittelwesten der USA lag im völligen Frieden. Strahlendes Wetter, warme Temperaturen, es war ein herrlicher Sommertag, das Leben ging seinen ganz gewohnten Gang, die Kinder waren fröhlich in der Schule, dachten bald an die Ferien, Männer gingen ihrer gewohnten Arbeit nach und Hausfrauen verrichteten auch ihre Arbeiten im Haushalt, während sie vielleicht schon im Gedanken an das kommende Wochenende waren. Nichts deutete auf irgendetwas Ungewöhnliches hin. Aber was sie alle nicht ahnten und auch nicht wissen konnten, war, dass hinter diesem offensichtlichen Frieden sich eine unsichtbare Katastrophe verbarg. Eine Handvoll Meteorologen erkannte an ihren Messinstrumenten, dass sich ein Wirbelsturm ungeheuren Ausmaßes zusammenbraute und der in wenigen Stunden über dieses kleine Städtchen hinwegbrausen würde und die schmucken Häuser und die gepflegten Gärten in ein Bild der Verwüstung verwandeln würde. So etwa läuft die Story des Films Twister, der 1996 gedreht wurde. Nun, wir sind nicht so mit Wirbelstürmen und Tornados vertraut, aber wir kennen doch auch etwas Ähnliches. Bald kommt wieder die Zeit der Sommergewitter und wir wissen, wie so manch wunderschöner Sommertag täuschen kann, während die Sonne noch scheint und es wunderbar heiß ist und wir eigentlich auf nichts Außergewöhnliches denken, braut sich doch irgendwo schon unbemerkt und ungesehen ein Unwetter zusammen. Auch das Geschehen am Palmsonntag vor nahezu 2000 Jahren täuschte nach außen hin einen Frieden vor, den es eigentlich nicht gab. Unser Abschnitt führt uns zurück in diese Zeit. Es war wenige Tage vor dem jährlichen Passafest, dieses große jüdische Fest, an dem die Juden an den Auszug, an ihre Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei gedachten. Das Passafest war das größte der jüdischen Feste. Und jeder, der nur irgendwie konnte, versuchte, an diesem Tag oder in dieser Woche nach Jerusalem zu pilgern, um dort dieses Passafest zu feiern. Und aus dem ganzen Land strömten zehntausende Menschen zusammen nach Jerusalem, um an den Feierlichkeiten in den Tempel teilzunehmen. Manche Ausleger meinen sogar, dass es sich dabei um 2 Millionen Menschen gehandelt hat. Das könnte sein. Die Stimmung war auch dementsprechend. So viele Menschen mit verschiedenen Sprachen kamen zusammen und das Ganze war, ich würde sagen, wie ein gewaltiges Frühlingsvolksfest. Und besonders an diesem einen Tag auch, der uns hier in diesem Abschnitt geschildert wird. An diesem einen Tag, wo es dann plötzlich hieß, ein Mann reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Und das erregte Aufsehen. Aus der Schilderung geht hervor, dass sich dann bald eine Menge an Menschen, die Bibel spricht von einer Menge an Menschen, einfand, die fröhlich und auch ausgelassen diese Prozession mit diesem Mann auf dem Esel und die Jünger hinter ihm nach begrüßten. In Vers 10 in diesem Abschnitt heißt es ja, und als er, und wir wissen, dass es sich dabei um Jesus handelt, als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist das? Wer ist das? Eine Frage, die sich eigentlich so wie ein roter Faden durch diesen ganzen Text hindurchzieht. Und die Tatsache, dass eigentlich alle vier Evangelisten von diesem Ereignis berichten, ich denke, das ist ein Indiz dafür, dass es nicht nur ein ungewöhnliches und auch ein aufsehenerregendes, sondern auch ein biblisch gesehen bedeutsames und wichtiges Ereignis gewesen sein muss. Denn bis zu diesem Tag, da hatte Jesus eher, ich würde das jetzt einmal mit einem modernen deutschen Wort sagen, undercover gearbeitet. Er hat sich sehr im Verborgenen gehalten. Wir finden mehrmals in der Schrift, dass Jesus Menschen, die er geheilt hatte, dann strikt verbot, auch nur irgendetwas zu sagen, sondern er schickte sie in den Tempel und sagte, zeigt euch den Priestern, dass ihr wieder rein seid. Und immer dann, wenn die Menge ihn ergreifen wollte und zu einem König machen wollte, dann zog er sich zurück oder er schickte die Leute weg. Doch an diesem Tag war es offensichtlich ganz anders. Es war, als hätte es Jesus auf diesen Tag gewartet, dieser Tag, den die Bibel auch die Stunde nennt. Die Stunde. Zielstrebig zog Jesus seinen Weg nach Jerusalem, um dort seine Königswürde anzunehmen. Nun, inmitten diesem ganzen Geschehen steht ein Mann. Ein anderer Mann. Wir kennen weder seinen Namen, noch wissen wir, wer er war. Wir wissen nur eins von ihm. Ihm gehörte diese Eselin und dieser Esel. Dieses junge Füllen dieser Eselin. Dieses Tier, das Jesus gebrauchen wollte, als er seine zwei Jünger vorausschickte und zu ihnen sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, dann werdet ihr dort eine Eselin finden und ein Füllen, einen jungen Esel, angebunden, bindet ihn einfach los und sollte euch jemand fragen, was ist das, dann sagt, der Herr braucht es und er wird es euch geben. Also, wenn ich einst in den Himmel komme, dann möchte ich diesen Mann treffen. Denn ich habe ein paar Fragen an diesen Mann. Ich möchte ihm ein paar Fragen stellen. Ich möchte ihn fragen, was dachtest du dir eigentlich, als zwei Männer kamen, zwei fremde Männer wahrscheinlich, die sich an deinen beiden Tieren zu schaffen machte und auf deine Frage hin, was sie denn da eigentlich tun, nur sagten, Der Herr braucht sie. Wusstest du, wen diese Männer damit meinten, mit der Herr? Kanntest du Jesus? Wusstest du, wer Jesus ist? Dieser unbekannte Mann, jedes Mal, wenn ich das lese, fasziniert mich. Denn es schien so, als wäre es für ihn überhaupt kein Problem, diese zwei Tiere diesen Männern zu überlassen. Er überließ den Jüngern bereitwillig seine zwei Tiere. Die Jünger brachten es zu Jesus. Und damit begann wohl die merkwürdigste Prozession der Geschichte. Die Jünger legten ihre Kleider auf den Rücken des Fohlens, auf den jungen Esel. Interessanterweise auf den Jungen, wir werden gleich dazu kommen. Warum? Und Jesus setzte sich darauf. Lukas berichtet in seinem Bericht, er sagt, dass die Jünger vor Jesus herriefen und laut ausriefen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Kapitel Lukas 19, Vers 38. Und das stimmte offensichtlich die Menge, die da am Straßenrand stand oder die da mitgingen, auch so richtig ein, denn auch, es heißt, sie legten auch ihre Kleider auf die Straße, brachen Zweige von den Bäumen, die sie dann auf den Weg streuten und riefen, Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Beide diese Verse stammen eigentlich aus dem hebräischen Hallel. Hallel, das ist dieser Lobgesang, der immer am Ende eines großen Festes, eines jüdischen Festes gesungen wurde. Es sind Texte aus den Psalmen 114 bis 118. Wenn wir dort nachlesen, werden wir einige davon finden. Und dieses Hosanna hat eigentlich eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet einerseits einmal, gelobt sei Gott. Und gleichzeitig ist es auch ein Ausruf, der so viel wie bedeutet, Herr, hilf, hilf uns. Und ich denke, die Menschen ahnten damals, die das riefen, ahnten überhaupt nicht, dass sie damit tatsächlich ihren von Gott verheißenen und lang ersehnten Messias und König begrüßten. Nun, natürlich können wir sagen, der Esel spielte doch eigentlich da wohl in diesem Geschehen eine eher untergeordnete Rolle. Aber so untergeordnet, wie wir meinen, auch wieder nicht. Denn da hatte doch etwa 500 Jahre davor der Prophet Zacharia bereits prophezeit. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und an jenem Sonntag erfüllte sich vor ihren Augen, vor den Augen dieser Männer, dieser Menschen, diese Prophezeiung. Jesus ritt nicht nur auf einen Füllen einer Eselin, nicht nur, weil er kein Pferd zur Hand hatte, so etwa, naja, wenn ich kein Pferd habe, dann nehme ich ein anderes Tier, wenn es nicht ein Esel gewesen wäre, hätte er vielleicht auch eine Kuh oder eine Ziege nehmen können. Nein, nein. Hätte Jesus machte, indem er auf dieses junge Tier ritt, war, was Jahrhunderte davor der Prophet bereits vorausgekündigt hat. Und warum nicht auf der Eselin, sondern auf das junge Füllen? Weil es ein Symbol, weil es ein Zeichen war, dass ein König auf einem Tier reiten muss, auf dem vorher noch nie ein Mensch gesessen und geritten ist. Doch diese so freudige und enthusiastische Stimmung, die uns hier gezeigt wird, die täuschte. Denn hinter dieser vordergründigen Ruhe, da braute sich ein Sturm zusammen. Ein Sturm, der die Welt erschüttern würde. Und würden wir es nicht wissen, würden wir es nicht aus dem Neuen Testament längst wissen, was nur wenige Tage später geschah, wir würden es nicht für möglich halten. Nur wenige Tage später würden wahrscheinlich viele dieser Menschen, die hier Hosanna riefen, Herr, hilf, Gott sei gelobt, rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und so schnell kann die Stimmung umschlagen und aus einem sonnigen Tag ein Unwetter werden. Aber wir wissen, dass auch das, dieses Geschehen zu Ostern, im ewigen Heilsplan Gottes vorgesehen und angekündigt war. Jesus selbst hatte nur wenige Tage davor seinen Jüngern angekündigt und gesagt, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben ist. Denn der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Doch am dritten Tag wird er auferstehen. Und dann heißt es aber, die Jünger begriffen nichts davon und der Sinn der Worte war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was er gesagt hatte. Und tatsächlich, wir wissen, dass an jenem dunklen Tag, den wir den Karfreitag nennen, nur 5 Tage nach diesem Einzug in Jerusalem, und jetzt machen wir einen Blick in die unsichtbare Welt, dass dort der Teufel sich freute und meinte, er hätte mit dem Tod Jesu die Herrschaft über diese Welt errungen. Und ich denke, er und seine Dämonen, die feierten dort eine höllische Party. Bis der Ostersonntag kam, der Morgen Ostersonntag. Wo es heißt, und das Grab war leer. Und plötzlich änderte sich dieses Bild. Jesus hatte das Grab besiegt. Jesus war auferstanden. Jesus hatte einen gewaltigen Sieg errungen über alles Böse und den Tod. Johannes in seiner großartigen Schau in der Offenbarung, der schreibt darüber, der schrieb es so, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel David hat den Sieg errungen. Er ist würdig, Kraft und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Preis und Lob. Und dann etwas weiter sagt er, und ich sah und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben. Und siegreich zog er aus, um zu siegen. Mit dem Einzug in Jerusalem auf einem Esel am Palmsonntag hatte eine Konfrontation begonnen zwischen dem Teufel, dem Widersacher Gottes und Gott selbst. Aber an diesem Ende stand der Sieg über den Tod durch Jesus. Amen. Amen. Wir wissen es, aber die Leute damals wussten es nicht. Aber dieses Ausbreiten der Kleider auf der Straße, das Reiten auf diesem Eselsfüllen, auf diesem jungen Esel, auf dem noch nie vorher ein Mensch gesessen ist, und das Rufen der Menge, Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids, und dann dieser Höhepunkt, Jesus Sieg am Kreuz. Jedes dieser Details wies auf eine Wahrheit hin. Jesus ist König. Jesus ist König und seine Königsherrschaft hatte begonnen. An diesem Tag hatte Jesus offen proklamiert, ich bin König. Und indem Jesus auf einen jungen Esel ritt, sagte er zu diesen Leuten, ich bin euer König, weil es die Schrift ja vorher euch schon längst gesagt hat. Aber Jesus ist nicht nur der König für die Menschen in Jerusalem gewesen, sondern er ist auch unser König. Er ist unser König. In Zacharia, diese Stelle, die wir hier lesen, die Matthäus hier auch zitiert, wo es heißt, der Prophet hat es angekündigt, dass er auf einen Esel reiten wird. Wenn wir dort nur einen Vers weiterlesen, Vers 10, in Zacharia 9, Vers 10, dann lesen wir dort, Denn ich will, und Gott spricht hier, ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus ist der König, nicht nur über Israel, sondern er ist auch unser König. Er ist unser König. Und eines Tages wird er Frieden in diesen Gebieten bringen, die momentan so umkämpft sind, in Jerusalem und Jerusalem, in diesen Ländern. Denn er wird der König sein über alle Völker. Und vor ihm werden sich beugen müssen, wie es heißt, alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter Erde sind. Und alle Zungen müssen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und sie müssen es tun zur Ehre des Vaters, zur Ehre Gottes. Doch hier in diesem Abschnitt ist Jesus sanftmütig. Das Eselsfüllen ist ein Zeichen seiner Sanftheit. Er ist demütigt. Er ist vergebend. Er ist einladend. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus sucht das Verlorene. Er ladet ein, und es ist so, als ob er dort steht mit offenen Armen und sagt, kommt, meine Arme sind weit offen. Noch ist er sanftmütig und offen. Und wir tun gut daran, diese Einladung dieses sanftmütigen Königs anzunehmen, solange es Zeit ist. Denn die Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass eines Tages Jesus auch anders auftreten wird. Wieder ist es Johannes, der in der Offenbarung in seiner großen Schau am Ende der Zeiten beschreibt, was er dort sah. Und es heißt, und ich sah den Himmel offen. Und dann schildert er, wie er dort Jesus sah auf einem großen weißen Pferd. Jetzt war es kein Esel, jetzt ist es kein Esel, sondern ein großes weißes Pferd. Und er darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und mit Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und Johannes beschreibt dann diesen Reiter. Er beschreibt die Augen dieses Reiters. Er schreibt, sie waren wie Feuerflammen, und aus seinem Mund ging ein Schwert hervor. Und auf seinem Haupt trug er viele Kronen, und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden bekleidet auch mit weißem, reinen Leinen. Und Johannes schreibt und sagt, dieses Schwert dient dazu, weil Jesus dann alle die Völker und alle, die gegen ihn waren, mit diesem Schwert schlagen wird. Und auf seinem Gewand, so sagt Johannes, stand ein Name geschrieben, König aller Könige und Herr aller Herren. Ein schreckliches Bild. Ein schreckliches Bild, was Johannes hier sah. Aber das wird Jesus sein, wenn er am Ende der Zeiten mit all seinen Feinden und den Feinden seines Volkes und mit denen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, zu Gericht gehen wird. Und das ist Wahrheit. Und das ist etwas, was wir uns auch zu Herzen nehmen sollten. Es wird dieser Tag kommen, und wir wissen nicht, wann es ist, dass Jesus nicht auf einem Esel, sondern als sichtbarer König auftreten wird. Aber Jesus setzte bereits damals an diesem Palmsonntag auch einen Anfang seiner Königswürde. Denn wenn wir noch ein paar Verse weiterlesen, wir haben es ja getan, dann wird uns berichtet, dass er in den Tempel ging und in den Tempel dann die Tische der Händler und Geldwechsler umwarf. Denn der Tempel, der war zur damaligen Zeit wie ein Viehmarkt geworden. Dort gab es Tiere zu verkaufen, dort gab es Händler, dort gab es Geldwechsler, dort gab es alles Mögliche. Tiere wurden verkauft, Schafen, Ziegen, Tauben. Tiere, die Mist machen. Tiere, die stinken. Und Tiere, die den Tempel verunreinigten und schmutzig machten. Und Jesus sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und wieder erfüllte er damit eigentlich einen Text aus dem Alten Testament. Und damit sehen wir, wie wichtig dieses Alte Testament doch ist. Ich habe es schon öfters gesagt und ich sage es immer wieder, ohne das Alte Testament können wir das Neue Testament nicht wirklich verstehen. Und wer behauptet, das Alte Testament habe seine Bedeutung verloren, der irrt. Indem Jesus nämlich hier diesen Tempel reinigte, proklamierte er noch einmal, ich bin König. Und er bezog sich auf eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 56, der uns das nämlich erklärt, was damit gemeint ist. Dass Gott nämlich ein Königreich aufbauen wird, das alle Völker dieser Erde umspannen wird. Hört einmal, was dort steht in Jesaja 56,7. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien. Und das sind wir. Das sind wir, die durch Jesu in die Heilhausgemeinschaft Gottes aufgenommen wurden. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für viele Völker. Nicht nur für Israel, sondern für viele Völker. Eine Frage dazu. Ob sich dieser Mann damals, der Besitzer dieses Esels, zu dem diese zwei Männer kamen, die zwei Jünger kamen, ob er sich bewusst war, dass ausgerechnet sein Esel zu einem Werkzeug in der Heilsgeschichte Gottes werden würde? Ob ihm der Gedanke kam, dass Gott selbst auf einen Esel reiten würde, dass der König auf seinem Esel reiten würde? Ob er daran dachte, dass eines Tages von ihm in der Bibel vier Evangelisten von ihm berichten würden und dass 2000 Jahre ein mehr oder weniger unbedeutender Prediger da vorne steht und der FCG Graz davon erzählt, ob sich der Mann bewusst war, was er damals tat? Wisst ihr, ich denke, dieser Mann, der steht in einer langen Reihe von Menschen, die dem großen König, die Gott kleine Dinge gaben. Die Bibel hat eine ganze Galerie von solchen Eselspendern. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Denkt einmal darüber nach. Mir ist dabei eingefallen, das Kissen, auf das Jesus sein Haupt legte, seinen Kopf legte, als er im Boot schlief. Wem gehörte dieses Kissen? Wer hat es ihm gegeben? Oder ich denke an den kleinen Jungen, der mit seinen 5 Brötchen und mit seinen 2 Fischen, mit seinem Jausenpaket, das er Jesus gab und Jesus damit 5000 Menschen speiste. Oder ich denke an die Frau, die sich vor Jesus niederkniete und mit einem kostbaren Öl seine Füße salbte. Was sie gab, so sagt uns die Bibel, war sehr kostbar. Aber ich weiß, dass diese Frau wusste, dass das, was Jesus ihr geben würde, noch viel, viel wertvoller sein würde. Viele dieser Namen sind unbekannt. Wir haben keinen Namen. Und ich weiß nicht, ob es im Himmel so etwas gibt wie ein Depot, so ein Lager für jene gewöhnlichen Dinge, die Gott auf ungewöhnliche Weise dann gebraucht hat. Aber eines weiß ich ganz bestimmt, alle diese Menschen, die das gerne getan haben, die gerne bereit waren, ihre auch nur kleinen Esel, so sage ich jetzt einmal, Gott zur Verfügung zu stellen, die werden dort sein. Nun, hier wäre natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, einfach über das Geben zu sprechen. Ja? Geben als Zeichen unserer Bereitschaft, Gott zu dienen. Aber ich möchte das jetzt nicht tun, obwohl das sehr, sehr wichtig wäre. Und Markus kann das dann irgendwann anders mal machen. Aber ich möchte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Ich möchte noch einmal diese Frage stellen, die wir am Anfang dieses schon gehört haben, die wir hier im Text finden und die sich so wie ein roter Faden durch das Ganze, durch den ganzen Text zieht. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für dich? Die Menschen damals hatten es nicht begriffen. Auch viele Menschen heute haben es noch nicht begriffen. Die Menschen damals auf die Frage, wer ist das, antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Viele haben einen Propheten. Viele sind bereit, für einen Propheten zu sterben sogar. Aber wir haben einen König. Wir haben einen König, der für uns gestorben ist. Und das ist ein so gewaltiger Unterschied. Amen. Amen. Und die Frage ist, ist Jesus wirklich dein König? Ist er dein König? Lass mich erklären, was mir diese Frage persönlich so bedeutet und warum sie mir so wichtig geworden ist. Seit einigen Jahren, seit 4 Jahren, liegt vor uns, vor meiner Frau und ich, ein ungelöstes Problem. Nein, es ist kein Eheproblem, also keine Angst, ja, sondern es hat etwas sehr Triviales eigentlich zu tun. Etwas, das, die Einzelheiten brauche ich euch nicht zu erklären, sie sind auch nicht so wichtig. Es ist ein Problem, das vor uns liegt. Und immer wenn dieses Problem, und ihr kennt das vielleicht auch, so seinen hässlichen Kopf hervorhebt, so einen hässlichen Kopf und einen so richtig einklemmen will und sagt, was ist mit dir? Warum tust du nichts dagegen? Und dann bete ich und sage, Herr, greif doch ein, beseitige doch dieses Problem. Schaff es doch aus der Welt, das würde unser Leben doch etwas leichter machen. Unsere Gedanken würden sich nicht so oft um das kreisen. Und als ich vor einiger Zeit wieder so betete, da machte mir der Herr ganz klar und er stellte mir eine Frage. Und er sagte zu mir, bin ich wirklich dein König? Bin ich wirklich dein König? Lässt du mich wirklich auf den Thron deines Lebens sitzen? Oder sind es andere Dinge, die auf dem Thron sitzen? Sind es andere Dinge, zum Beispiel die Lösung dieses Problems oder andere Probleme, die Erfüllung deiner Wünsche, die Bedürfnisse die Befriedigung deiner menschlichen Bedürfnisse? Wenn ich dein König bin und du mir als deinen König dienen möchtest, solltest du nicht dann alle diese anderen Dinge eigentlich beiseite lassen und mir überlassen? Als der Herr mir diese Frage stellte, da wurde mir klar, wie oft ich auf Gott gebrauche, statt mich von ihm gebrauchen zu lassen. Wie oft sitze ich auf dem Thron und Jesus steht daneben und ich brauche Jesus, um mich zu bedienen, um mir zu helfen, statt dass er auf dem Thron sitzt. Versteht ihr, was ich damit meine? Versteht ihr, was ich damit meine? Wisst ihr, das Interessante ist, der ursprüngliche Wortlaut der Anweisung, die Jesus seinen 2 Jüngern gab, als er zu ihnen sagte, geht hin und holt diesen Esel, lautet im Griechischen nicht, der Herr braucht es, sondern im Griechischen steht, sagt ihm, dem Mann, sein Herr braucht es. Sein Herr braucht es. Was die Jünger dem Mann sagen sollten, ist eigentlich die Sprache eines, ich würde sagen, königlichen Abgesandten, eines königlichen Gesandten, der Abgaben eintreibt bei seinen Untertanen. Das Gesetz damals besagte nämlich, dass die Bürger eines Landes dem König jeden Gegenstand oder Dienst geben mussten, die der König einforderte. Und indem Jesus jene Forderung an diesen Mann stellt, erhebt Jesus damit auch den Anspruch an diesen Mann, sein König zu sein. Er spricht als jemand, der Autorität besitzt, zu fordern. Und diese Autorität hat Jesus auch mir gegenüber und auch dir gegenüber und jedem gegenüber. Und das übersehen wir so oft. Wir meinen, wir haben die Autorität, Forderungen an ihn zu stellen. Ich denke hier an einen Mann. Ich denke hier an einen Mann und wir werfen hier einen Blick in ein Gefängnis. Und wir sehen den alten Paulus, gebeugt, schwach, an die Arme eines römischen Wachsoldaten gekettet. Er, der nicht wusste, wann er eigentlich das letzte Mal in einem normalen Bett geschlafen hätte oder wann er das letzte Mal eine warme Mahlzeit hatte. Einmal wurde er beinahe gesteinigt, bei einem Schiffbruch gestrandet, beinahe ertrunken und verhungert. Wie sehr könnte dieser Mann nicht auch gesagt haben, Herr, warum mutest du mir das zu? Du bist der Allmächtige, wir haben es heute gehört, bei dem nichts unmöglich ist. Warum tust du mir das an? Warum forderst du das von mir? Aber das tut er nicht. Warum kann dieser Mann, warum kann Paulus so wunderbar sagen, im 2. Korintherbrief in Kapitel 7, Vers 4, ich bin erfreut mit Trost und habe überschwängliche Freude in all den Bedrängnissen. Und an einer anderen Stelle im Kolosserbrief sagt er, das, was ich tue, was ich hier erleide, ist eigentlich nichts anderes als das, was ich noch an der Erfüllung dessen, was Christus getan hat, beitragen kann. Ich freue mich, dass ich das tun kann. Und was fordert Jesus denn von uns? Was fordert Jesus von uns? Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Er sagt nicht, nehmt dein Joch auf dich, interessanterweise. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wisst ihr, das Joch, das kennt ihr sicher, dass das Joch, das ist dieses Stück Holz, mit dem man früher zwei Ochsen aneinander gebunden hat, damit sie gemeinsam eine Last ziehen konnten. Und wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, dann sagt er eigentlich nichts anderes, ich bin mit dir verbunden. Ich ziehe mit dir. Ich bin neben dir. Dieses Joch ist ein Stück Holz und dieses Stück Holz ist das Kreuz, an dem Jesus für mich gestorben ist, das mich mit ihm verbindet. Und Jesus sagt, ich tue das als König, ich bin dein König. Aber gleichzeitig sagt er, und du bist aber nicht mein Untertan, sondern ich nenne dich meinen Freund. Nicht als Knechte, sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte in Johannes 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich meine Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Euch nenne ich meine Freunde. Der König nennt uns seinen Freund. Wir sind Freunde eines Königs. Ist uns das bewusst? Das sollte uns wieder ganz neu bewusst werden, was das bedeutet. Und Jesus sagt auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er trägt es mit uns. Das, was er von uns erfordert, ist eine leichte Last im Vergleich zu dem, was er für uns getragen hat. Nämlich die Sünde und die Trennung von Gott, die er für uns ans Kreuz getragen hat. Ich komme zum Schluss. Sollten wir uns nicht über alle Maßen eigentlich geehrt und glücklich fühlen, dass der König aller Könige sich herablässt, unsere Gaben zu gebrauchen? Wenn diese Predigt auch nur eine Veränderung in uns bewirkt, dann sollte es die sein, dass wir uns wieder ganz neu unter die Königsherrschaft Jesu beugen sollten. Jeder für sich persönlich. Mit allen Konsequenzen, die das bedeutet. Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse und Anliegen zurückstellen und sie ihm wieder ganz neu geben. An einer Stelle in der Bibel sagt Jesus, er spricht von dem Wort Gottes. Er sagt, es ist wie der Same, der ausgestreut wird auf das Land. Aber dieses Ausstreuen des Samens macht nur dann Sinn, wenn der Same auch aufgeht und Frucht bringt. Und eine Predigt ist wie ein Same. Und wenn diese Predigt keine Veränderung in unserem Leben bringt, wenn wir nur sagen, schön war sie, dann ist es eigentlich im Grunde genommen vergeudete Zeit und vergeudete Mühe. Hat diese Botschaft heute bei dir etwas erreicht? Hat der König dein Herz durch diese Botschaft angerührt? Möchtest du dem König wieder neu deine Treue und Loyalität versprechen? Lasst uns doch wieder ganz neu eigentlich zu Jesus sagen, Herr, du bist mein König. Wir haben es heute gesungen. Wir haben es mehreren Liedern im Lobpreis gesungen. Wie wunderbar es eigentlich zusammengepasst hat, dass diese Lieder mit der Text, ohne dass wir es abgesprochen hatten, zusammenpassen. Lasst uns doch wieder ganz neu auch im Licht des Heiligen Geistes uns zeigen, wo ich, wo du persönlich, Maria, Kurt, Christian, Hans, wer auch immer, wie du auch immer heißt, ihm diese Treue und Loyalität als seinen Freund zeigen kannst. Möchtest du das? Es ist leider schon die Zeit vorangeschritten. Es wäre wunderbar, wenn wir jetzt einen Aufruf machen können und sagen, tun wir das, kommt nach vorne, bekünden wir das. Aber ich würde sagen, wir tun es einfach, indem wir aufstehen, dass wir aufstehen und gemeinsam einfach sagen, ja Herr, ich möchte der Freund des Königs sein. Ich möchte wieder neu dein Freund sein. Lasst uns das tun. Und wenn du das möchtest, dann sag es mit mir. Ja, Herr, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte der Freund des Königs sein. Und lasst uns dieses Lied jetzt auch in dieser Art und in diesem Geist wieder neu singen, das wir schon vorher gesungen haben. Ich beuge mich, Jesus, wir beugen uns vor dir, denn du bist unser König. Lasst uns dieses Lied singen und ich schließe dann noch mit einem Gebet ab.